so zu leben, wie du gelebt hast, Herr, hier auf der Erde. Dein Lebensstil soll unser Lebensstil sein. Danke. Ich preise dich, Herr. Amen. Okay. Eigentlich hatte ich mit meinen Mitarbeitern besprochen, dass wir heute etwas anderes im Gottesdienst machen. Aber so die letzten Tage, seit Donnerstag, ist doch etwas anderes in meinen Sinn gekommen, in meine Gedanken, von denen ich glaube, dass Gott diese Gedanken gefördert hat oder sogar inszeniert hat, wie immer du es magst. Und nur für euch Mitarbeiter, wir werden das andere werden wir an einem anderen Sonntag dann machen, das Thema gemeinsam. Wenn ich mir das allgemeine Christenleben anschaue, dann stelle ich immer wieder fest, dass wir entweder erleuchtet oder verblendet leben können. Erleuchtet oder verblendet. Erleuchtet oder verblendet. Das ist die Frage. Erleuchtet oder verblendet. Erleuchtet oder verblendet leben. Erleuchtet oder verblendet leben. Das ist so das Thema für heute Abend, das so in mein Herz gekommen ist. Überschrieben habe ich es für mich selber auf meiner Vorlage: vom Teufel verblendet. Vom Teufel verblendet oder vom Herrn erleuchtet. Wir werden uns auch anschauen, können gläubige Menschen, wiedergeborene Menschen, geisterfüllte Menschen, in Sprachen redende Menschen, prophezeiende Menschen, evangelisierende Menschen, Christen, können sie vom Teufel verblendet sein? Leute, die zu einer pfingstlichen oder charismatischen Gemeinde gehören, können sie verblendet sein, trotz Geistestaufe, trotz Sprachengebet, können sie verblendet sein? Können gläubige Menschen verblendet sein? Können sie verblendet sein? Das ist so eine Frage, die wir heute Abend klären wollen. Miteinander anschauen. Vom Teufel verblendet. Okay, schauen wir die Bibel an. 2. Korinther, die Ungläubigen. Wie geht es mit den Ungläubigen? Da sind schon welche in der Vorfreude am Feiern, nicht wahr? Das jetzt schon? Micha, guck das Endergebnis vom Fußball. 4-1 Ende für Deutschland. 4-1 Ende für Deutschland. Okay, dann können wir als Deutsche klatschen, als Engländer trauern. Gibt's Engländer unter uns? Gut, ihr habt euch vorsorglich einen deutschen Pass geholt. Okay, das ist auch in Ordnung. Dann braucht ihr auch nicht zu trauern. 2. Korinther. Das ist im Neuen Testament. 2. Korinther. Da lese ich euch 4 Verse vor. Ihr müsst jetzt rausfinden, welches Kapitel das ist. Einfach schnell, während ich die 4 Verse lese, den 2. Korintherbrief überfliegen. 2. Korinther 4, okay. 2. Korinther 4. Die Verse 1 bis 4. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja begnadigt worden sind, ist jemand begnadigt worden? Das löst etwas aus. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Ermatten wir nicht. Begnadigte demnach ermatten nicht. Da wir begnadigt sind, ermatten wir nicht. Was haben wir letzten Sonntag angeschaut? Wer Gott kennt, erstarkt und handelt. Wer Gott kennt, erstarkt und handelt. Hier steht jetzt, wer begnadigt worden ist, ermattet nicht. Also alle, die ermattet sind, sind die also alle noch nicht begnadigt? Oder haben sie vergessen, dass sie begnadigt worden sind? Weil wenn jemand begnadigt ist, lässt er sich nicht von seinem Gefühl, von seinem schwach oder stark sein in sich selber leiten, sondern er ermattet nicht. Okay, aber das ist nicht das Thema. Fiel mir nur gerade so auf. Sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes. Okay, nochmal grundsätzlich Frage. Gibt es heute Abend solche hier, die begnadigt sind? Ein paar gibt es. Also nicht alle. Ihr seid nicht alle begnadigt. Lass mich nochmal. Es gibt solche, die hier heute Abend als Begnadigte, als von Gott Begnadigte sind. Als von Gott Begnadigte. Dann nun gehen die Hände doch alle hoch. Dann trifft auf euch ja auch Folgendes zu, dass du also nicht ermattest. Dass du den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt hast. Was heißt das, den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss? Das heißt, das, was du privat tust, darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen. Das ist ein geheimes Ding. Da du begnadigt sind, wir sind begnadigt, also gibt es das bei uns nicht. Es gibt bei uns nichts mehr zu verstecken. Oder, wie sagen die Schweizer, hotter? Es gibt also nichts zu verstecken. Gibt es was zu verstecken? Dann müssen wir uns unseren Begnadigungsstatus nochmal anschauen. Also, er sagt, wir haben, Vers 2, den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist. Noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern verfälschen, gebrauchen wir es betrügerisch oder passend für uns gemacht. Ja, man muss das ja heute so sehen. Humanismus lässt dann grüßen. Heute muss man doch alles anders sehen. Nein, man kann es anders sehen. Aber wenn es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, kann man es anders sehen und man ist, obwohl man es anders dann sieht, trotzdem verkehrt. Es gibt nur einen Maßstab, das ist das Wort, das steht geschrieben. Der man sich schämen muss, haben wir entsagt, wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, und da kommt der Punkt, vom Teufel verblendet, jetzt gehen wir erstmal die Ungläubigen. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Warum hat er den Sinn verblendet? Damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der ein Abbild Gottes ist, nicht sehen. Also, eine der Schriftstellen, es gibt mehrere davon, aber diese Schriftstelle sagt, der ungläubigen Sinn ist vom Teufel verblendet. Die Absicht, die er dabei hat, ist, dass sie nicht sehen den Lichtglanz, die herrliche Erlösung und Befreiung des Evangeliums. Deshalb verblendet der Teufel die Menschen. Und ein Nicht-Wiedergeborener, denn wer Jesus aufnimmt in sein Leben, wird von Neuem geboren. Der kann auch die Wahrheit erkennen. Der kann auch beurteilen, was geistlich ist und was nicht geistlich ist. Denn die Bibel sagt, der natürliche Mensch kann geistliche Dinge nicht beurteilen. Deshalb ist ein Mensch, der Jesus Christus nicht in sein Leben aufgenommen hat, für mich kein Gesprächspartner oder Diskussionspartner oder Klärungspartner in Bezug auf geistliche Dinge. Denn der natürliche Mensch kann geistliche Dinge nicht beurteilen. Und es steht ihm der Psychikus, eigentlich heißt er der natürliche, da steht im Griechischen der Psychikus, der psychische, der seelische Mensch. Das schließt auch wiederum Gläubige ein. Der seelische Gläubige kann geistliche Dinge nicht beurteilen. Auf Deutsch gesagt, er weiß nie genau, werde ich jetzt verarscht oder bin ich gerade richtig. Ein seelischer Mensch, den erkennst du sehr schnell daran, er will sein Ding machen, er akzeptiert nicht Autoritäten, er akzeptiert nicht Menschen, die ihn vielleicht leiten wollen. Du, ich werde für selber vom Geist Gottes geleitet. Jemand, der also sich nicht von Leiterschaft leiten lässt, weil er ja selber geleitet wird, ist ein seelischer Mensch. Ganz einfach. Ist ein seelischer Mensch. So, aber der Teufel hat den Sinn der Menschen verblendet, damit sie nicht das helle Licht des Evangeliums sehen. Obwohl Römer Kapitel 1, und das schauen wir uns nochmal an, erklärt, dass man das natürlich schon erkennen könnte. Man könnte die Dinge, die von Gott sind, die könnte man schon erkennen. Römer Kapitel 1, das schauen wir uns einfach nochmal so an. Und wenn du das liest, dann denkst du doch tatsächlich, du bist im Jahre 2010 und nicht etwas über 30, 40, 50, 60 nach Christus. Damit sehen wir, dass der sündige Mensch immer der gleiche bleibt. Er zieht sich nur manchmal andere Klamotten an. Aber sonst bleibt er der gleiche. Ist immer der gleiche, immer derselbe. Zieht sich nur andere Klamotten an und sagt, oh, jetzt sind wir ganz neue Gesellschaft. Nee. Als ich jung war, gab es die Schlachhosen, so richtig so. Da konntest du mal Schuh nicht sehen. Damals gab es keine Schnabelschuhe. Heute hast du Schnabelschuhe. Du hast ein Problem, eine Hose zu finden, die irgendwie zum Schuh noch irgendwie hinpasst. Aber diese Schnabelschuhe, ihr wisst, das sind die langen Dinger, ungefähr 10 cm Luft vorne drin. Das ist extra so gebaut, damit man auf der Treppe stolpert und die Krankenkassen und die Krankenhäuser auch wieder was zu tun haben, weil du dir das Knie dann einhaust. Diese Riesenschnabelschuhe. Aber bei uns, zu meiner Zeit, gab es eben kürzere Schuhe, allerdings kurze Schuhe mit einem Riesenabsatz. Die habe ich getragen. Ja, die waren so gebaut, damit man sich die Knöchel bricht und die Krankenkassen und die Kliniken und so auch wieder zu tun hatten. Allerdings war der Schlag so breit, dass wenn du einen Gips darunter hattest, das niemand gesehen hätte, du sahst immer gut aus. Dann kamen diese Schlaghosen aus der Mode, aber irgendwann kamen sie in vergangener Zeit wieder zum Vorschein. Und so, wir denken, wir sind eine neue Generation. Nein, der Mensch ist der gleiche geblieben. Er hat nur andere Klamotten an. Heute gesehen ist er vielleicht noch viel schmutziger geworden. Okay, Römer 1, Abvers 18. Vers 16 vielleicht für uns Gläubige nochmal als Erinnerung. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Also den nicht zu den Juden, also zu den Heidenvölkern gehören, denn das sind auch wir. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Jetzt aber Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und das betrifft sowohl Gläubige als auch Ungläubige. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat ihnen geoffenbart, Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen, ihren Gedanken in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Falscher Lebensstil, falscher Lebensweg, falscher Lebensstil, falsche Lebenshaltung verblendet, man wird verfinstert, man findet nicht mehr den richtigen Weg. Wir werden sehen, gilt auch für Gläubige. Indem sie sich für weise ausgaben, denn wir sind ja die Klugen, vor allem in Darmstadt. Wir sind ja Wissenschaftsstadt Darmstadt. Ich meine, wir sind schon was ganz Besonderes. Oder sind wir vielleicht besonders verblendet und verfinstert? Ich spreche auch unsere Politik an. Ich spreche auch unsere Kirchengemeinden an. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Also man hat sich letztlich Statuen und so weiter gemacht. Darum hat Gott, also Götzen gemacht, darum hat Gott sie dahingegeben. Gott hat sie dahingegeben. Gott sagt, okay, sie haben sich entschieden, nutzlose Götter, nutzlose Götzen, nutzlosen Lebensstil zu ihrer Lebensart zu machen. Dazu haben sie sich entschieden. Also Gott sagt, dann lass sie doch laufen. Übrigens, Gott lässt Gläubige auch so laufen. Wenn ein Gläubiger sich entscheidet, nach seinem Fleisch, nach seiner Seele, nach seinem Denken zu gehen, lässt Gott ihn laufen. Und was hat diese Person, wenn Gott anfängt, uns laufen zu lassen als gläubige Menschen? Weißt du, was du dann erstmal empfindest? Irgendwie Frieden. Du empfindest Frieden, weil Gott ja jetzt nicht mehr zu dir redet. Solange Gott redet, kann das manches Mal schon ganz schön nervig sein. Weil Gott sagt, du bist jetzt auf dem verkehrten Weg. Deine Entscheidung ist verkehrt. Du bist jetzt nicht auf der richtigen Spur. Aber ich sage, ich will das nicht. Es ist meine Entscheidung. Ich bin auch schon groß. Ich mach das schon. Dann sagt Gott, lass ihn laufen. Dann lässt Gott uns laufen. Und auf einmal ist diese mahnende, uns in die richtige Richtung bringende Stimme nicht mehr da. Und wir empfinden das als Frieden und wir sagen, oh, ich habe so einen Frieden. Und Gott lässt uns tatsächlich verkehrt laufen. Er lässt uns tatsächlich verkehrt laufen. Gott sagt, ich will sie anlaufen lassen auf ihrem Weg. Und schlussendlich wird ihr Weg auf ihren Kopf zurückfallen. Also Gott lässt uns schon laufen. Und wir denken, oh, wir haben Frieden. Das Wort Gottes sagt, nee, das ist, was Gott sagt. Wir hatten erst die Segnung. Gott sagt, wenn du mit jemandem zusammenleben willst, heirate ihn. Wir können das alles schönreden und heiraten nicht. Gott sagt, du sollst nicht lügen oder nicht betrügen. Oh, ist schon richtig, aber Notlüge. Wie sagte mir ein Bruder, aber Herbert, man muss doch mal 5 Grad sein lassen können. Und dann wunderst du dich, wenn im Alter die 5 auf einmal krumm werden vor Gicht und sonstige Sachen. Da sind die 5 nicht mehr so grad. Warum? Wir sagen, okay, wir wollen Gottes Verheißungen erleben. Wir hatten das in Klänzen gehabt. Zum Beispiel steht in der Schrift geschrieben, wenn du in meinem Wort bist, dann wird es keine Unfruchtbare oder Unfruchtbaren unter dir geben. Wenn du in meinem Wort bist, wird es keine Unfruchtbare geben. Jetzt aber sind wir da und sagen, ich bin gläubig, ich habe alles, ich mache nur nach Jesus und ich lebe nur, wie Jesus will. Und dann habe ich neulich mal jemand auf den Zahn gefühlt. Und dann muss man feststellen, ach, wirklich? Man kann posaunen, ich bin Jesus gehorsam, ich folge Jesus. Aber was sagt die Schrift zum Beispiel? Wenn jemand gläubig geworden ist, dann soll er sich taufen lassen. Dann soll er sich taufen lassen. Steht das geschrieben? Wenn jetzt also jemand gläubig geworden ist und sich nicht taufen lässt, ist er dann gehorsam? Nein. Hat er dann ein Anrecht auf Fruchtbarkeit? Nein. Denn die in meinem Wort sind, die mein Wort befolgen, die werden nicht unfruchtbar sein. Das gilt sowohl leiblich als auch geistlich. Oder im natürlichen Leben. Oder wenn man keine Kinder kriegt. Ich bete, ich will ein Baby kriegen. Also nicht ich, als Ehepaar jetzt. Ich sehe zwar vielleicht jetzt schon so aus, aber nein. Aber ich will ein Baby kriegen. Und die Schrift sagt, dass die, die Gott gehorsam sind, werden fruchtbar sein. Wenn ich mich nicht taufen lasse, bin ich dann nicht gehorsam. Habe ich dann einen Anspruch auf Fruchtbarkeit? Nein. Nee, habe ich nicht. Wir können uns das Wort schönreden, so viel wir wollen, mit Tauferneuerung, weil jemand irgendwo nass gespritzt wurde, als kleines Baby verschreckt wurde, ein Riesengeschrei in der Kirche war und sagen, das ist jetzt eine Taufe. Nee, das ist keine Taufe. Das war ganz einfach nass spritzen. Oder eine Segnung können wir noch durchgehen lassen. Aber wer gläubig geworden ist, lässt sich taufen. Und warum? Weil es ein Befehl ist. Er befahl, dass sie getauft würden. Es gibt keine Tauffrage, es gibt nur einen Taufbefehl. Es gibt nur einen Taufbefehl. Hallo? Oder habe ich jetzt eine andere Bibel? Es gibt einen Taufbefehl. Und wenn ich mich nicht taufen lasse, aufgrund des Glaubens, also bin ich ungehorsam. Also habe ich keinen Anspruch auf Verheißungen. Weil ich durch meine Entscheidung, ich werde Gott nicht gehorchen. Ich werde mich nicht taufen lassen. Dadurch entscheide ich, ich werde gegen Gott rebellieren. Ich habe meine eigene Theologie. Das ist der Punkt. Und viele andere, so geht es in anderen Bereichen. Ob wir einfach zusammenleben und das für heiratet erklären. Du kannst auch hergehen und du kannst auch eine Kokospalme kannst du hergehen und zur Banane erklären, einen Bananenbaum erklären. Es bleibt trotzdem eine Kokospalme. Und dann kannst du einen riesen Flyer an diese Palme machen. Das ist jetzt eine Banane. Es ist keine Banane. Und du kannst, wenn du sagst, ich bin jetzt in den Tod Jesu getauft, du kannst es auf deinen ganzen Körper schreiben lassen. Wenn du nicht getauft worden bist, bist du nicht getauft worden. Du kannst schreiben, ich bin verheiratet. Aber wenn du nicht dich wirklich verheiraten ließ, gemäß dem, wie die Bibel es sagt, wie es in dem jeweiligen Land üblich ist, dann bin ich nicht verheiratet, egal wie ich mir schönrede. Hallo. Und dann bin ich nicht im Wort und dann bin ich auch nicht im Segen. Ich weiß, wenn ich das immer so klar sage, dann gibt es Leute, die ärgern sich über mich. Aber ich finde es besser, man ärgert sich über mich, als dass man bei mir einpennt. Auch wenn allgemein die gängige Meinung ist, der Kirchenschlaf ist der beste. Nee. Das ist nicht wahr. Es ist der unbequemste. Weil du musst auf dem Stuhl hocken, musst so tun, als wenn du wach wärst und betest und in Wirklichkeit schläfst du und zwischendurch nickt der Kopf runter und alle denken, dass du die Predigt bejahst. Dabei war er zu schwer geworden. Also, nee. Okay. Also, nochmal Vers 22. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis von Tieren und so weiter. Vers 24. Darum hat Gott sie dahin gegeben. In den Gelüsten ihres Herzens, in Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Das heißt, nicht Gott gewollter Sex. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Da nützt es nichts, wenn man heiligen Bernadettus und einen heiligen Josephus und sonstig eine heilige Fatima irgendwo als Säule in den Kirchenraum stellt und sagt, das ist jetzt also die Hilfe, die uns da von Gott dazwischen gestellt wird. Glaub mir, ich habe noch nie gesehen, dass eine Statue hilft. Ich weiß nur eins, irgendwann bricht sie zusammen und geht unter. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Von ihm. Und nicht von woanders. Und der Maßstab meines Lebens ist sein Wort. Das ist der Maßstab. Du brauchst nicht Amen sagen, es ist trotzdem so. Es ist trotzdem so. Deswegen hat Gott sie, Vers 26, dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande treiben. Und dann sagt doch unser ehemaliger hessen-nassauischer Kirchenpräsident, in der Bibel steht nichts dagegen geschrieben, dass Männer mit Männern Sex haben. Da frage ich mich, aber er hat ja auch eine neue Bibel herausgeben lassen. Vielleicht hat er da für seine Meinung in dieser Ausgabe Rücksicht genommen. Männer mit Männern Schande treiben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Gott hat dahingegeben. Lies mal Römer 1. Dahingegeben. Gott sagt, du willst so bescheuert leben? Dann leb so dahingegeben. Du willst ohne Verheiratung leben? Dann lebe so und erlebe die Konsequenzen. Du willst Lug und Betrug leben? Ja, dann lebe so. Du willst homosexuell sein? Ja, dann lebe so. Dann trägst du auch die Konsequenzen. Du willst Frau mit Frau zusammenleben? Ja, dann lebe so. Aber du wirst immer die Saat davon ernten, die Ernte davon dieser Saat haben. Du wirst immer das ernten, was du siehst. Und schlussendlich Gericht. Hallo. Hat Gott sie dahingegeben, einen verworfenen Sinn, ein verworfenes Denken. Ist doch schön. Die Österreicher, die mussten sich jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof, mussten sie sich verteidigen, weil die Österreicher nicht anerkennen, dass ein Mann, wenn sie zum Standesamt gehen, von da an als Ehepaar gelten. Da mussten sie vor dem Europäischen Gerichtshof, mussten sie klar machen, hey Leute, sie mussten klar machen, wir wollen das in unserem Land nicht. Und da hat so ein um die 50-jährige homosexuelles Pärchen meinte, sie müssten da vor Gericht ziehen. Aber es wurde entschieden, ihr liegt falsch. Und Österreich hat das Recht zu sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Aber wir Deutschen, wir wollen alles. In unserer Geilheit kriechen wir in jedes Rohr. Und wundern uns, wenn wir die Konsequenzen davon tragen. Wir wundern uns. Ich nicht. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsamer, hallo ihr gläubigen Kinder, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Treulose. Na klar, mein Ehepartner will nicht alles mitmachen, was ich will, oder lasse ich mich scheiden. Oder suche ich mir jemanden, der alles mitmacht? Treulos, treulos gegenüber Gott, treulos gegenüber den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Unverständige Treulose, ohne natürliche Liebe. Unbarmherzige, wiewohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die solches tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es auch noch tun. Verblendet vom Satan. Der Teufel kommt und gibt in die Gedanken, ist nicht so schlimm. Jeder macht so, jeder denkt so, jeder handelt so. Und wir müssen das heute ganz einfach in unserem Kontext unseres Jahrhunderts sehen. Nee, muss ich nicht. Weißt du, was ich muss? Alles im Kontext der Bibel sehen. Das muss ich. Das will ich. Das kann ich. Das tue ich. Dafür habe ich mich entschieden. Weil das ist die einzige Richtschnur. Das ist der einzige Weg, auf dem ich gerade laufen kann. Denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Da wir aber Gott aus unserem Leben getan haben in unserer Gesellschaft, haben wir auch kein Licht mehr auf unserem Weg. Und dann trampeln wir wie die Blinden in die Löcher und wir ruinieren unser Leben. Also, wir haben erst Korinther gelesen. Der Gott dieser Welt, Satan, hat der ungläubigen Sinn verblendet. Römer 1 sagt, dass es da geschah. Sie erkannten, dass es einen Gott gibt. Aber irgendwie passt Gott nicht in meine Gier des Lebens. Er passt nicht in meine Geilheit des Lebens. Er passt da nicht rein, dieser Gott. Also haben sie sich Überlegungen genommen und Satan sagt, das musst du heute anders sehen, das musst du anders denken, das musst du anders empfinden, das ist nicht so. Und dann haben sie es genommen und auf einmal sagt Gott, okay, dahingegeben. Und dann fühlt jemand, der im Ehebruch lebt, überhaupt kein Problem mehr da drin. Warum? Weil Gott ihn dahingegeben hat. Da fühlt jemand, der in der Firma die Bleistifte und die Kulis klaut, überhaupt nichts mehr dabei. Ich habe Frieden dabei. dahingegeben. Und dahingegeben. Treu in die Gemeinde zu kommen. Jetzt kommen wir ja zu den Gläubigen. Treu in die Gemeinde kommen. Also man muss doch alles auch mal von außen betrachten. Also ich betrachte es lieber von innen, aus der Perspektive Gottes. Was sagt der eine Prophet im Alten Testament oder der eine Psalmschreiber? Er sagt, oh, ich habe die Gottlosen gesehen, wie sie leben und es scheint, als würden sie keine Rechenschaft abgeben müssen. Da habe ich mir gedacht, ich lebe jetzt wie die. Aber da habe ich gedacht, nee, das ist auch nicht so das Gute. Das ist nicht so das Richtige. Da hat er gesagt, dann ging ich doch nochmal, ein gescheiter Mann übrigens. Ich hoffe, wir finden, Gott findet unter uns heute Abend so gescheite Köpfe. Dieser Mann sagt, dann ging ich doch mal ins Heiligtum. Da habe ich doch mal Gott aufgesucht. Da habe ich mit Gott über die Dinge gesprochen. Und als ich in der Gegenwart Gottes war, da fiel's mir wie Schuppen von den Augen. Auf einmal sah ich, oh Gott, ich war ja voll auf dem Weg zur Hölle. Ich war ja voll auf dem Weg zur Verdammnis. Auf einmal sah ich das Ende der Menschen, die so leben, wie sie leben. Da habe ich mich wieder ganz eng an Gott geschlossen. Willst du dich heute Abend mal wieder ganz eng an Gott schließen? Dann kriegst du auch wieder einen klaren Blick. Dann siehst du auch mal richtig, alle verletzen mich. Richtig. Wenn du auf deinem Seelenweg, gibt es auch kein Licht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Die haben mich alle so verletzt. Ich bin so gekränkt. Entschuldige bitte, gucken wir doch mal uns unser scheiß Leben an. Wie oft haben wir Jesus verletzt und gekränkt? Läuft er jetzt auch mit einer Floppe durch die Gegend? Nee, läuft er nicht. Ich kann mal so einen Tipp geben, wenn ihr Leute seht, die immer so mit so einer Floppe durch die Gegend laufen. Ihr solltet immer einen Zollstock bei euch tragen. Und dann messt, dass du herausfindest, wer hat die längste Floppe. Nachmessen, einfach so nachmessen. Oder mal so ein längste Floppe Wettbewerb. Das wäre doch was, ne? Ganz Neues. Finden wir neu. Müssen wir vielleicht einen Verein für gründen oder so. Wer hat die größte Floppe, die längste Floppe? Okay, die Ungläubigen, das war dir ja schon klar, dass die vom Teufel verblendet sind. Das war dir ja klar. Du sagst, Herbert, warum sagst du mir das überhaupt? Ach, für alle Israel-Freunde. Ich bin auch einer davon. Und zwar ein leidenschaftlicher. Aber die sind auch verblendet. Die Juden sind verblendet. 2. Korinther. 2. Korinther. Ja, ja, du würdest jetzt gern das Kapitel wissen. Da müsstest du tatsächlich doch wieder das ganze Buch lesen. Sei denn, ich komme und verrat's dir doch noch in letzter Minute. 2. Korinther 3. Vers 14-18. Ach, wir lesen ab Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte. Also wir tun das nicht wie Mose. Wir verdecken unser Strahlen, das Christus in unser Leben gebracht hat, nicht mehr. Aber ich denke mir über die Schande, die wir manchmal tun, da sollten wir schon mal eine Decke tragen. Bei uns wäre es genau umgekehrt. Dass man Decke trägt, damit man nicht all das Schlimme sieht. Damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenen blicken sollten. Aber ihr Sinn, Vers 14, aber ihr Sinn ist verstockt. Worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also, Marita und ich, wir haben mal eine Synagoge besucht Und es wurde uns erklärt, und die Verantwortliche dort, sie hat berichtet und manche Dinge, und da wir ja nun mal Bibelkenner sind als gläubige Christen, dann hat sie Dinge gesagt, da konntest du nur eins feststellen, was sie jetzt erzählt, das steht aber so nicht in der Bibel, das stimmt nicht. Ja, und die meisten Leute, die also da so eine Besichtigung machen, die gehen da hin und sagen, oh, so ist das also. Aber du als Bibelkenner, du bist da drin und sagst, nee, so ist das nicht. Was du da gerade erzählt kriegst, stimmt überhaupt gar nicht. Sie wusste nicht mal zum Beispiel, dass Mose in der Gegenwart Gottes so ins Strahlen kam, dass man eine Decke über seinen Kopf haben musste. Was für mich interessant war, was dieser Text sagt, sie lesen ständig Mose. Ich habe gesagt, was lesen Sie in Ihren Gottesdiensten? Was machen, wenn Sie am Sabbat, lesen? Es wird jeden Sabbat nur Mose gelesen. Und zwar Jahr für Jahr, durchgehend, immer im wiederkehrenden Turnus. Mose, die Bücher Mose. Immer in seinem Turnus. Zwischendurch, bei anderen Anlässen lesen sie auch andere Dinge. Aber am Sabbat, da wird Mose gelesen. Aber sie verstehen nicht, was sie lesen. Sie sind verblendet. Haben wir das doch gerade hier gelesen, oder? Als ich das sah, was ich da erlebte, da habe ich gesagt, ja, so steht's geschrieben. Vers 14, aber ihr Sinn ist verstockt worden, bis auf den heutigen Tag. Warum? An anderer Stelle heißt, Gott hat sie auch dahin gegeben. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Und er sagt, dieses Volk wird in Ewigkeit bestehen. Aber er hat sie auch dahin gegeben in ihr verkehrtes Denken, in ihr verkehrten Sinn. So dass sie keinen klaren Durchblick mehr haben. Überhaupt nicht erkennen können. Und das sagt er hier. Er sagt Vers 14, aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt. Weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Wie kann denn diese Decke, diese Verblendung weggehen? Wie kann die Verblendung bei ungläubigen Menschen weggehen? Es ist alles derselbe Weg. Es ist alles derselbe Schritt. Wie kann jemand, der verbiestert, verblendet ist, verbiestert, kennt ihr verbiestert? Bei uns zu Hause ist das verbiestert. Wer verbiestert ist, wer verblendet ist, wer nicht mehr den Durchblick hat, wie kann der wieder klar schauen? Hier steht es geschrieben. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wenn man sich bekehrt, wird die Decke weggenommen. Wenn man sich bekehrt. Der ungläubige, natürliche Mensch kann Jesus nicht erkennen. Er kann Gott nicht erkennen. Du kannst ihn prügeln. Du kannst ihn einsperren. Du kannst ihn in Ketten und Fesseln legen, bei Wasser und Brot im Keller und sag, erkenne Gott. Er kann es nicht. Du kannst ihn prügeln wie ein Hund. Er kann es nicht. Es wird nur beseitigt, die Decke, indem man Christus in sein Leben aufnimmt. Wenn es sich zum Herrn wendet, dann wird es den Durchblick haben. Wenn es sich zum Herrn wendet, dann blickt mal wieder klar. Das gilt für Ungläubige, das gilt für uns, unsere Nationen, das gilt aber auch für Israel. Es steht klar geschrieben, wenn es sich zum Herrn wendet, dann wird es klar sehen, dann wird es klar den Durchblick haben. Und dann sagt er, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und dann, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wie wird man verwandelt? Indem man sich zusammenreißt. Nein, indem man den Herrn, mit Beziehung mit dem Herrn hat. Gemeinschaft mit dem Herrn hat. Da wird man verwandelt. Schaut doch jetzt an, wir haben es so schön warm draußen. Geh doch mal 20 Minuten in die Sonne mit freiem Oberkörper, wenn du ein Mann bist, wenn du eine Frau bist in deinem eigenen Garten, ist mir das auch wurscht. Aber geh doch mal in die Sonne mit freiem Oberkörper. Du gingst weiß raus, du kommst rot zurück. Nur ganz einfach, weil du dich, oder braun, ich kenne Leute, die werden braun. So ähnlich wie beim Grillen, du tust das Steak rauf, wird nicht rot, wird braun. So, aber du gehst in die Sonne und du kommst nicht zurück, wie du bist. Es hat abgefärbt. Du bist jetzt verwandelt worden. Du siehst äußerlich anders aus. Du bist jetzt knusprig braun. Pass auf, dass dich keiner mit dem Hähnchen verwechselt. Du bist also braun, äußerlich. Es verändert sich. Und das ist, was die Schrift sagt. Wir sind mit Jesus zusammen, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und wir werden verwandelt in sein Bild, in seinen Charakter, in seine Art, in sein Wesen. Da werden wir verwandelt. Einfach Beziehung mit Jesus, mit seinem Wort und mit ihm. So, jetzt gehen wir nochmal zu den Gläubigen. Also der Teufel verblendet die Ungläubigen, so dass sie nicht sehen können. Er hat nämlich die Absicht, dass sie nicht sehen können den Lichtglanz des Evangeliums. Ich will nicht, dass sie das erkennen. Wisst ihr, dass wir deshalb auch zum Predigen, auch zum Zeugnis geben, auch wenn wir unterwegs oder sonst wo mit Menschen sprechen, wisst ihr, dass wir uns deshalb auch direkt auf den Heiligen Geist verlassen müssen? Denn du kannst jemand verstandesmäßig, logisch löchern und bearbeiten und erkennen, und er erkennt es nicht und er geht seines Weges. Wir geben unser Zeugnis, unser Bekenntnis des Glaubens weiter. Aber dabei sind wir ganz klar innerlich ausgerichtet und wissen, Heiliger Geist, du überführst. Du überführst. Und der Heilige Geist überführt Menschen, dass sie sagen, ja. Und der Heilige Geist bringt dir etwas in den Sinn und du sagst, ja, das ist es. So, der Heilige Geist offenbart dir, deshalb brauchen wir die Geistesgaben bei Evangelisation und bei unserem Zeugnis mit Menschen. Der Heilige Geist offenbart dir Situationen in Menschen und du erzählst ihnen, sagst du, das und das und Gott will da in diese Situation deines Lebens reinkommen. Es ist übernatürlich und das überzeugt Menschen. Aber nicht toter Buchstabe. Der Buchstabe tötet. Der tötet. Der Buchstabe tötet. Der bringt um. Der tötet. Einfach nur jemand das Evangelium von Latz zu hauen, ist nicht der Weg, um Erfolge zu erzielen, dass Menschen vom Tod zum Leben kommen. Denn wer ohne Christus ist, ist im Tod und er hat kein ewiges Leben bleibend bei sich, sondern ein ewiges Leben in der Hölle. Ewig leben werden alle Menschen, Gläubige wie Ungläubige. Die Gläubigen werden leben bei Gott, die Ungläubigen werden leben in dem Feuersee oder auch als Hölle bekannt. Gott sagt, ich habe aber niemals die Hölle für die ungläubigen Menschen oder für die Menschen vorbereitet, sondern nur für Satan und seine Dämonen. Aber der Gott dieser Welt verblendet die Menschen. Er verblendet sie, weil er will Gesellschaft in der Hölle haben. Er will dort mit solchen sein, die nicht mit Gott gehen. Der Teufel verblendet die Ungläubigen, er verblendet auch die Juden. Er verblendet aber auch die Gläubigen. Dich und mich. Wenn wir es zulassen. Wenn wir es zulassen. Apostelgeschichte 5,3 heißt es, Petrus, ihr wisst, Hananias und Sapphira kamen und die haben ihren Acker verkauft. Und jetzt? Sie hätten das nicht tun müssen. Sie hätten das ganze Geld behalten können. Niemand hat ihnen gesagt, gib die Knete ab von deinem Grundstück. Nee. Aber sie haben gesagt, wir wollen gesellschaftlich auch irgendwie so, wir wollen so in der Gemeinde so dastehen, wir sind die Großzügigen. Und dann heißt es, dass sie also, wir entsagen den geheimen Dingen, haben wir es gelesen, oder? Die wir begnadigt worden sind. Wir entsagen den geheimen Dingen. Ananias und Sapphira haben privat Ehepaar, Kuschelstunde oder Finanzstunde gesprochen und haben gesagt, du, Hälfte legen wir beiseite, die andere Hälfte geben wir der Kirche und wir sagen in der Kirche, das ist der komplette Erlös. Hat niemand von ihnen erwartet. Man hätte ja auch ein schlechtes Geschäft machen können mit dem Verkauf des Ackers. Man hätte ja ganz einfach statt 100.000, 50.000 nur erzielt und dann wäre auch das Ganze. Und niemand hat auch gesagt, sie brauchen gar nichts abgeben. Aber sie kommen in die Gemeinde zum Petrus und den anderen und sagen, hallo Leute, sagt Hananias, wir haben unseren Acker verkauft. Hier, der Erlös für die Kirche, für die sozialen Projekte der Gemeinde, für die ganzen Dinge der Gemeinde. Und Petrus, auch dass du da Gehalt kriegst. Bitte, alles geben wir, was wir haben. Alles. Und der Heilige Geist sagt zu Petrus, hör mal zu, der Ananias, der lügt. Der lügt. Die haben die Hälfte, die machen nur eine Show. Und dann kommt etwas, was Petrus sagt. Vers 3. Petrus sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Hallo, Petrus. Nu bist du aber wirklich doch mal vor die Säulenhalle Salomos gelaufen. Und da hast du wirklich wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung gekriegt. Der Hananias, der ist geisterfüllt. Der macht Rabosakatalabasandalabasa. Der kann in 9 Sprachen reden. Petrus, pack dich doch mal an den Kopf. Du redest von unserem Bruder Hananias. Und sagst, Hananias ist unehrlich. Unehrlich. Ja, tut mir leid, Geschwister, die Liebe deckt der Sündenmenge. Ich hab's vergessen, Geschwister. Ja, Hananias, ist schon nicht so schlimm, wenn man lügt und betrügt. Ist nicht so schlimm, kann man schon machen. Die Gnade ist doch da und deckt doch alles zu. Ist das nicht schön, so eine wunderbare Decke zu haben? Die Gnadendecke und die Liebesdecke. Die Liebe deckt der Sündenmenge. Also Petrus, hast du es jetzt kapiert? Nee, sagt Petrus, Ananias, der Satan hat dein Herz erfüllt. Der Satan hat dein Herz erfüllt. Ja, ich bin doch Charismatiker, Pfingstler. Ja, aber der Satan hat dein Herz erfüllt. Dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Du hast Gott belogen. Nee, Petrus, ich hab dich doch nur belogen. Ich hab gedacht, du siehst das schon nicht mehr. Du bist vielleicht nicht mehr so auf der charismatischen Hochlinie. Ich dachte, ich erzähl dir mal was. Aber Petrus hört vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist sagt, er hat mich belogen. Ja, Hananias, stand Hananias dann und sagt, Heiliger Geist, Entschuldigung, aber heute belüge ich dich. Ich bin heute schlecht drauf, aber vergiss nicht, Heiliger Geist, die Gnade Jesu Christi und das Blut. Ja, Petrus sagt, egal was du sagst, im Herzen bei dir ist im Moment Satan. Ihr Geist erfüllt, Mitglied der Gemeinde. Ja, aber dein Satan ist jetzt in deinem Herzen. Satan hat dein Herz erfüllt. Satan hat dein Herz erfüllt. Kann also das Herz von Gläubigen vom Satan erfüllt werden? Ja, da steht es. Habt ihr es gelesen? Der Satan hat dein Herz erfüllt. Was sagt Paulus an Timotheus? 1. Timotheus 5,15, schreibt euch das nur auf, wir lesen andere Stellen gleich. Denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Hä? Hallo, wir sprechen von der Citykirche, wir sprechen von charismatischen Gemeinden, wir sprechen von dynamischen Gemeinden. Ja, du, die waren geisterfüllt. Die Korinthergemeinde, die hat so in Sprachen dahergeredet und das zu einem Hauptding ihres Gottesdienstes gemacht, dass man kaum noch das normale Griechisch dort sprach. Alle waren nur noch Shabbatabadu. Raboshakatabasida. Wie sagte mal jemand, wenn du die Tür reinkamst und der Ordner sagt schon, du hast gesagt guten Tag und der Ordner sagte Rabokoshalabahana. Die waren geisterfüllt. Die waren geisterfüllt. Kobashu kalabasana. Hey, Shema. Hä? 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 Nichts verstehen. Ah, Rabu Kushata Basa. Musst du beten für Auslegung. Okay. Nee. Also der Petrus, der zeigt uns, Menschen, die in ihrem Herzen keine gebahnte Wege hatten. Ich erinnere mich, letzte Woche hatte die einen Sprecher in diesem Gottesdienst. Der sagt, ein Mensch ist nur glücklich, wenn in seinem Herzen gebahnte Wege sind. Hat er letzte Woche gelesen. Ich kenne den Mann. Glückselig der Mensch, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Ja, aber der Großteil der Christen ist doch unglücklich. Kann es sein, dass wir keine gebahnten Wege mehr in unserem Herzen haben? Kann es sein, dass Gott so unwahrscheinlich gnädig und gütig ist und sagt, ich bleibe lieber euren Gottesdienst fern, denn wenn ich erscheinen würde, wie ich wirklich bin, dann würde der größte Teil tot sein und das Deutsche Rote Kreuz hätte Dauereinsatz? Weil so viele Tote in den Stühlen liegen? Herr, offenbare dich wie zur Zeit der ersten Gemeinde, höre ich viele beten. Entschuldigung, Lügner fallen da um. Ich meine dauerhaft. Dauerhaft. Die stehen danach nicht wieder auf. Nein, die gehen noch tiefer runter, ein paar Stunden später unten ins Grab. Und da kommen sie raus? Nee, die wurden zugeschaufelt. Hallo? Der Gläubige also kann Satan wieder in sein Herz hineinlassen. Wie macht denn Satan diese Dinge? Satan kommt her, er checkt uns. Die Bibel sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und der Teufel geht her und er versucht, dich aus dem zu bringen, in dem du bist. Da ist der Teufel, der kommt also her und sagt, Mensch, das Beste ist, wenn jemand Kritiksucht hat, kritisches, negativ ist. Denn dann gibt es Verletzungen in seinem eigenen Leben und im Leben anderer. Also wird der Teufel hergehen und wird sagen, guck mal, was für eine komische Tüte. Die da neben dir. Lächelt immer, aber faustdick hinter den Ohren. Faustdick. Und du guckst da, oder jemand ruft, und dann gehst du darauf ein. Ja, fiel mir neulich schon auf. Die sitzt auch immer mit der Schulter so halb von mir abgewandt. Guck, das siehst du jetzt, kannst du gucken. Guck mal, die sitzt so halb ein bisschen drüber. Das heißt, sie wendet mir die kalte Schulter zu. Obwohl sie heute warm ist bei dem Wetter. Aber ihr wisst, sie wendet mir diese kalte Schulter zu. Also, dann kommt ein Wurm. Und was machen wir jetzt? Der Teufel gibt solche Gedanken. Und dann gehen wir und sagen, oh ja, ich weiß auch nicht, ich habe hier eigentlich nichts gemacht. Ich kann das gar nicht verstehen. Dann weiß der Teufel, oh, du bist auf so etwas, auf Verletzung reagierst du sensibel. Also wird er den Nächsten bringen, wo Verletzung kommt. Und noch einen. Oder wenn er weiß, du bist so klatschsüchtig. Da wird er ausprobieren, das Telefon wird klingeln. Sag, ja, hallo? Ja, du, also hast du schon gehört? Also nee, oh nee. Und der Herbert und der Gemeinde und der Gottesdienst, oh nee. Und dann sagst du, echt so schlimm? Der Teufel sagt, Halleluja. Die angerufene Person reagiert auf Kritik. Er kommt nämlich mit den Gedanken und bringt sie rein. Und dann sagt man, ja, aber wir müssen ja alles auch unter die Gnade bringen. Und dann legst du irgendwann auf. Aber der Teufel weiß, es hat dir gefallen, es hat dir so super gefallen. Du bist da. Er wird natürlich, da du ja eine geheiligte Persönlichkeit bist, wird er bei dir es anders machen. Ja, du solltest dich solchen kritischen Menschen zuwenden. Denn auch sie brauchen ja eine Anlaufstelle. Dabei vergessen wir, was Gott sagt, was diese Leute brauchen. Die brauchen Buße und nicht eine Anlaufstelle. Die brauchen Buße. Die müssen nicht eine Anlaufstelle, doch eine Anlaufstelle im Himmel, zur Buße. Da müssen sie hin. Und dann weiß der Teufel, aha, du bist also für negative Kritik offen. Glaube mir, du wirst den nächsten Anruf kriegen, wie noch jemand kritisch ist. Und du wirst noch ein... Der Teufel wird dir all seine Kunden bringen. Und du wirst sie seelsorgerlich behandeln und selber dabei zugrunde gehen. Keine Zeit für Kinder haben, für Familie haben, für Mann haben, für Frau haben. Weil der Teufel bringt dir all seine Kundschaft. So funktioniert das. Sei doch nicht stolz, in der Seelsorge, alle fragen immer mich. Vielleicht, weil du der größte Mülleimer bist. Alle rufen mich an und wollen Hilfe. Nur so lange, bis du ihnen klar den Weg sagst, wo es lang geht. Und dann ist das Telefon still. Trotz Flatrate. Trotz Flatrate. Manchmal rufen Leute mich an, oh, aber da. Sag ich, hallo, wenn du so weitermachst, dann lege ich auf. Du kannst doch nicht einfach auflegen, ich habe jetzt Nöte. Sag ich, nein, ich sag, du lässt das und schimpfst über andere. Wenn du nicht aufhörst, lege ich auf. Du kannst das mir nicht einfach sagen, bumm, lege ich auf. Dann ist mein Hörer aufgelegt. Dann geht das Telefon eins, weißt du, das geht kurz danach wieder. Du kannst doch nicht einfach auflegen, wenn ich mit dir rede. Sag, wenn du nicht aufhörst, so zu reden, lege ich gleich wieder auf. Ja, das kannst du nicht. Aufgelegt. Und weißt du, wie oft ich das mache? Dreimal in der Regel. Und danach ist Schluss. Und auf einmal klingelt das Telefon. Ja, ich bin's. Aha. Und jetzt kann man auf einmal reden. Und jetzt kommt man auch an den Punkt, wo man Buße tun kann, dass man über die anderen so lästerlich negativ herredet. Denn der Teufel, wenn du für solche Dinge offen bist, der wird dir diese Leute schicken. Leute, die vielleicht immer sich auch am Rand von Gemeinden bewegen. Die wollen nicht so richtig integriert werden. Warum? Weil dann müssten sie ihr Leben ändern. Sie müssten ihre Sünde verlassen. Und deshalb bewegen sich am Rand, du siehst sie weniger. Und der Teufel sagt, du bist die Person, die sich speziell um diese Leute kümmert. Das sagt der Teufel, aber nicht Gott. Und du denkst, es ist Gott. Nee, Gott sagt, die sollen Buße tun. Buße tun. Einfach Buße tun. Ganz einfach. Hananias, der Satan hat dein Herz erfüllt. Lesen wir bei Judas. Sie sitzen beim Abendmahl. Mensch, beim heiligen Abendmahl. Und Jesus sagt, einer unter euch wird mich verraten. Bin ich's. Und weißt du, was der Judas macht? Der Judas sitzt da auch mit seiner Brotkante vom Abendmahl und sagt, bin ich's? Und er isst wie alle. Petrus, Johannes, Jakobus, alle nehmen das Abendmahl. Und wisst ihr, was da steht? Judas nimmt auch den Bissen. Habt ihr schon mal gelesen? Auch Judas nahm den Bissen, aber weißt du, was dann steht? Und als er das tat, fuhr der Satan in ihn. Ja, der ist doch gläubig mit Jesus, Apostel und so weiter und sonstiges. Ja, aber der Satan fuhr in ihn. Und dann ging er raus und dann verriet er. Da war jetzt nicht, als er das Brot nahm mit Jesus am Abendmahlstisch. Und er nahm das Brot heuchlerisch, lügnerisch. Dann nahm er das Brot und aß es. Und der Satan fuhr ihn in. Ja, und was liest du in der Bibel? Als der Satan in ihn fuhr, da zappelte er am Abendmahlstisch. Er schlug mit den Füßen um sich. Er spuckte Schaum. Und da, steht das da geschrieben? Nee, gar nichts. Der ging danach seelenruhig weg. Aber Satan war jetzt da. Beim Gläubigen. Satan war jetzt da. Er beherrschte jetzt. Versteht ihr? So, es ist also kein Spiel. All das ist überhaupt kein Spiel. Du kannst dir alles schönreden. Wenn die Bibel sagt, so ist es, dann ist es so. Ich halte mich lieber an die Schrift. Amen. Du auch? Gibt solche, die sich an die Schrift halten wollen? Hallo? Meine Frau hat jetzt sich nicht gemeldet. Nein, weil sie war gerade abgelenkt. Das ist aber, sie ist gerade, also... Ich habe eine wirklich, also wenn man es geistlich aussprechen soll, eine kerzengerade Frau. Das muss ich schon sagen. Viele haben sich, einige haben sich abgewandt und dem Satan nach. Okay, ganz schnell.
1. Johannes, jetzt lesen wir nur ein paar Stellen, die nehmt ihr euch da mit zu Hause und die kaut ihr dann einfach in eurer Bibelarbeit nochmal so richtig durch. Ich meine nicht wirklich in die Bibel beißen, sondern einfach den Vers wiederholen und mit sich nehmen. 1. Johannes 2, 9 bis 11. Wer sagt, dass er im Licht sei? Gibt es Leute heute Abend, die hier im Licht sind? Aha, ihr seid also im Licht. Seid ihr oder seid ihr nicht? Ja, Amen. Wir sind im Licht. Jetzt guck mal, was da steht von uns. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Gibt es jemanden, den du nicht ausstehen kannst? Gibt es jemanden, den du nicht lieb hast? Und du sagst, das will ich auch nicht ändern. Dieser oder diese gehen mir auf den Keks, mit dem ich nichts zu tun habe. Aber ich bin ja charismatisch wiedergeboren, Sprachen reden, prophezeien und was weiß ich. Aber ausstehen kann ich die Person nicht. Bist du da noch im Licht? Nein, steht hier geschrieben. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder? Das heißt, das Wort ist das Gegensatz, wenn du das Griechische anschaust, von Agape. Ich liebe ihn nicht. Der ist in Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. Also Herbert, jetzt bitte, jetzt hör doch mal endlich auf. Du siehst mich doch im Gottesdienst. Wenn da das Lobpreisteam kommt und sagt, und wir worshipen und preisen den Herrn. Und die Lobpreiser sagen, springt und klatscht und jubelt zu dem Gott, unserem Herrn. Dann juble ich, dann springe ich, dann klatsche ich, dann tanze ich. Und du sagst, ich bin in der Finsternis? Nee, sage ich nicht. Meine Bibel sagt das. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Entweder steht es geschrieben oder steht es nicht geschrieben. Wenn du das nicht willst, dann reiß diese Seite jetzt raus, vorsichtig, dass du die anderen nicht beschädigst. Und dann nimm sie beim Grill zum Anzünden nächstes Mal. Und da musst du gucken, aber du wirst noch mehr Seiten finden. Somit wirst du innerhalb kurzer Zeit sagen können, meine Bibel lese ich an einem Tag durch. Ist ja nicht mehr viel drin. Ist ja alles raus. Ist nicht mehr so viel drin. Ja, das kann man alles machen. Wer seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. Der wandelt, der lebt da drin, selbst wenn wir Halleluja kreischen und weiß nicht, wohin er geht. Er weiß nicht, wohin er geht. Orientierungslos ist so ein Mensch, weil er nämlich verblendet ist. Er hat nämlich nicht mehr das Licht auf seinem Weg. Er ist verblendet, nicht mehr das Licht auf seinem Weg. Weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Die Finsternis, ja, er spricht von Gläubigen hier. Die Finsternis hat seine Augen verblendet, er weiß nicht mehr, wo es lang geht. Ich muss mir nichts sagen lassen, ich lasse mich vom Heiligen. Diese Leute sagen meistens, ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten. Das ist ihr Alibi, dass niemand in ihr Leben mal korrigierend reinsprechen darf. Und jemand, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt, der wird nicht dauernd rumposaunen, jetzt lasse ich mich ja vom Geist leiten. Wer das immer rumposaunt, ist eigentlich total seelisch und lässt sich von seinem Fleisch leiten. Ich sage das mal so ganz pauschal, auch wenn du dich über mich ärgerst. Ich habe mich über mich auch schon so oft geärgert, dass ich so dämlich war und nicht den geraden Weg gegangen bin. Weil es hat immer Probleme gebracht, immer Schwierigkeiten. Es bringt immer Probleme. Wer im Finstern wandelt, stößt sich an, der tut sich weh, der eckt an. Wenn ich meinen Bruder nicht lieb habe, dann tue ich mir weh und anderen weh. Es ist immer dasselbe. So, wir tun uns immer selber Schaden zu. 2. Petrus, na gut, also ganz schnell, 2. Petrus 1,3, Petrus, Neues Testament. Das ist auch in Richtung Hebräer und Johannes, je nachdem, welche Übersetzung du gerade hast. Oh Lord Jesus, 2. Petrus 1,3-10, dass seine göttliche Kraft, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, zu einem göttlichen Leben geschenkt hat. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Gotteskraft, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Warum? damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Wir sind dem entflohen. Und jetzt sind wir in ein neues hineingekommen. Deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf.
Jetzt sollen wir, nachdem wir aus dem Verderben errettet worden sind, sollen wir auf einmal fleißig werden.
Zu unserer Rettung brauchten wir nicht fleißig werden. Da mussten wir nur Jesus in unser Leben aufnehmen und wir wurden umsonst aus Gnade gerettet. Aber von der Rettung an, von dem Moment an, wenn wir gläubig werden, beginnt das Fleißigsein. Er sagt hier noch einmal, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf, reicht und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Also Wohlverhalten, Tugend ist Wohlverhalten da. In der Tugend aber die Erkenntnis, also ja, ich will Gott jetzt mehr erkennen. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. Das heißt, ich lasse mich nicht einfach auf Dinge ein, zurückhaltend sein, enthaltsam. Ich gehe nicht einfach in Sünde hinein. Ich sage, nein, das tue ich nicht. Das, was verkehrt ist, da begebe ich mich nicht hinein. Das ist nicht mehr mein Weg. In der Enthaltsamkeit aber ausharren. Das heißt, der Teufel wird dich immer wieder versuchen und immer wieder versuchen und immer wieder versuchen. Und du sagst, nein, es bleibt dabei. Ich lasse mich auf diesen verkehrten Weg nicht ein. Ausharren, mit Geduld dabei bleiben. In dem Ausharren aber die Gottseligkeit, also Gottes Gottverehrung, also Gottes Respekt, Ehrerbietung Gott gegenüber. In der Ehrerbietung aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, also all das, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, vorhanden sind und wachsen, also es ist nicht eine Vollendung, es wächst auch, es ist ein Prozess. Lassen Sie euch oder werden Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und auch nicht fruchtleer sein lassen. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig, die Reinigung von seinen früheren Sünden hat er vergessen, der Herr vergibt schon. Also dieses Lapidare, der Herr vergibt schon, seine Gnade ist ja da. Das ist der Spruch von Menschen, die vergessen haben, dass ihre Sünden ihnen vergeben worden sind. Das sind Frömmler. Das sind, ja, der Herr vergibt schon. Ja, der vergibt. Aber wenn die Bibel sagt, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Also, Herr, vergib mir, da kannst du auch einen katholischen Beichtstuhl gehen und spuckst da einmal ins Gitter und redest deinen Senf da ab und dann gehst du wieder raus und machst weiter wie vorher. Hallo. Das ist keine Buße. Das ist Zeitverplemperung. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ich lasse das nicht mehr durchgehen. Ich lasse diese Dinge nicht schleifen. Ich mache das, was Gott mir gegeben hat und wozu er mich berufen hat, was er mich berufen hat, das mache ich jetzt fest. Denn wenn ihr diese Dinge tut, will jemand niemals mehr zu straucheln oder zu Fall kommen? Gibt es solche, die nicht mehr fallen möchten? Hier ist das Rezept. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Niemals. Niemals, sagt deinem Nachbarn, niemals. Sagt deinem Nachbarn, in der Bibel steht wirklich niemals. Niemals. Und dann das brauchen wir nicht mit Frömmelei irgendwie unter den Teppich kehren. Denn so, auf diese Art und Weise, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Auf diese Weise, wenn wir nach der Errettung Fleiß dran legen, in diese Dinge reinzugehen, da werden wir einen guten Eingang in das Reich Gottes haben. Ich habe das nicht erwähnt. Ihr habt bisher gesehen, bei allem, was wir gelesen haben, steht nirgends erster Herbert oder zweiter Herbert. Es ist tatsächlich die Bibel. Steht so geschrieben. Okay. Und dann Johannes 11 noch schnell. Oh ja, ein bisschen studieren wir. Also wir sind aber gleich fertig. Das wollen wir aber uns trotzdem doch noch mal anschauen. Johannes 11. Johannes 11. 9 bis 10. Jesus antwortete, sind der Stunden des Tages nicht 12? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Also, zu Deutsch, wenn du draußen gehst, die Sonne scheint, das Licht dieser Welt, wenn du das siehst, die Sonne scheint. Und du gehst, also wenn du jetzt auf den Parkplatz rausgehen würdest, und wenn du sehen kannst, und es ist hell erleuchtet, kann ich dir also garantieren, du wirst kein Auto umrennen. Du wirst zwischen den Autos durchgehen. Und du wirst auch nicht anstoßen, da du auch besorgt bist, dass deine Klamotten vielleicht dreckig sind, weil der, bei dem du vorbeigingst am Wagen, gerade nicht gewaschen ist. Du gehst also durch und guckst, da gehe ich durch, und du gehst sauber und galant, ohne anzustoßen, gehst du durch. Davon spricht er hier. Du stößt nicht an, weil du siehst. Aber dann sagt er hier in Vers 10, wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stell dir vor, keine stockfinstere Nacht, keine Beleuchtung, und dann der Parkplatz voll, und dann schicken wir dich da drauf. Was meinst du, wie viele Autos du an diesem Abend putzt? Weil du anstößt, weil du nicht siehst. Wer aber in der Nacht umhergeht, stößt an. Und jetzt kommt Jesus und bringt das auf das Innerliche, weil das Licht nicht in ihm ist. Weil das Licht nicht in ihm ist. Mich nervt, was sie tut, weil ich nicht im Licht bin. Sie geht mir auf den Keks und sagt, warum? Der Beweis ist, ich wandle im Moment nicht im Licht. Und du guckst immer blöd hinter mir hinterher. Warum reagiere ich so? Weil ich nicht im Licht bin. Und meine Frau ist sowieso doof. Warum sage ich das? Weil ich nicht im Licht bin. Mein Mann ist die letzte Schnecke. Der bewegt sich immer kaum. Alles muss ich selbst machen. Und du ärgerst dich. Warum? Weil du nicht im Licht bist. Das sind die Signale, die Zeichen, wenn wir im Finstern wandeln. Wenn wir im Finstern wandeln. Wenn wir im Finstern wandeln, sagt Jesus, dann stoßen wir uns. Dann ecken wir an. Dann sehen wir die Dinge nicht mehr geistlich. Dann sehen wir die Dinge ganz rein psychisch, menschlich, natürlich. Hätte ich einen besseren Mann, hätte ich eine bessere Frau, wäre mein Leben besser. Nur das Problem wäre, diese andere Person, die du geheiratet hast, der ging es dann schlechter. Weil sie dich ja hätte. Der du ja ein Problemfall bist. Hallo? Wenn ich eine andere Frau, ging es mir besser. Wenn ich einen anderen Mann hätte, ging es mir besser. Überleg das doch mal. Mag es sein, aber ging es der Person, die du dann hättest, wirklich besser, wenn sie dich dauernd jeden Tag ertragen müsste? Faul, selbstzentriert, egoistisch, dich bedienen lassen von vorne bis hinten, als wenn die Frau ein Sklave wäre? Deinen Kindern, deiner Familie nicht vorstehen? Du lässt alles laufen, wie es ist. Ist das gut? Da musst du dich nicht wundern, wenn du dann mal stirbst und deine Frau am Grab steht und sagt, ich bin so froh, dass der Herr ihn zu sich genommen hat. Bin so froh, dass der Herr ihn zu sich genommen hat. Kann ich mir manchmal vorstellen. Wenn ich mir manche Dinge anschaue, dann denke ich, da würden Frauen wirklich manchmal besser leben. Ich gehe jetzt mal zu den Frauen. Weil wir als Männer, wir nehmen unsere Position nicht ein. Und dabei wollen wir ihnen noch ständig vorschreiben, wie es zu laufen hat und wie es zu gehen hat. Also manchmal müssten, denke ich mal, das sage ich jetzt mal so ganz ungeschützt, manchmal so wäre es dran, dass die Frauen den Mann mal den Marsch blasen und sagen, wo es lang geht. Du willst Dienst tun in der Gemeinde als Mann? Die Bibel sagt, wenn du deiner Frau nicht vorstehen und deiner Familie nicht vorstehst, dann kannst du das nicht. Aber wir wollen in der Gemeinde dienen. Aber zu Hause wollen wir alles laufen lassen, wie es ist. Und am besten noch mit dem Deckmantel von Erweckung und Evangelisation. Dein erstes Missionsfeld ist immer deine Familie. Dein erstes Gemeindeumfeld ist immer deine Familie. Und wenn du deine Familie vernachlässigst und du sagst, du willst die Welt bekehren, dann nehme ich dir das nicht ab. Dann weiß ich, du bist gerade auf der Flucht. Richard Kimball, 156 fortfolgende. Die Jungen, ihr kennt das nicht mehr, Richard Kimball, einer, der immer auf der Flucht war, Richard Kimball, auf der Flucht hieß das. Habe ich als junger Mensch immer geguckt. Und du hast gesagt, Mensch, hat die Sendung nie ein Ende und dann geht es über 150 und so weiter. Ja, die wussten, wie man uns festhält und wie man seine Zeit vergeudet. Wir denken nicht mehr wie die anderen. Schreibt dir auf 1. Korinther 2,16. Wir aber haben Christi Sinn. Wir gehen nicht mehr mit den Gedanken des Teufels konform. Und ich sage es ganz bewusst,
Der Teufel, um deine Familie zu schädigen, wird er dir klar machen, dass du wirklich evangelisieren, missionieren musst. Ich schieße mir kein Eigentor, denn wir müssen an jeden Platz dieser Welt gehen und die gute Nachricht verkündigen. Das wäre eigentlich der Punkt gewesen für heute. Wir haben eine Verantwortung. Aber die Verantwortung beginnt immer bei meiner Familie. Die beginnt bei meiner Familie. Hallo. Die Verantwortung beginnt bei meiner Familie. Wenn ich meine Familie verkommen lasse und für sie keine Zeit habe und ich will für die ganze Welt der Retter sein, dann ist was faul, dann bin ich auf der Flucht. Hallo. Und wenn wir Erweckung wollen, dann wird es dich Zeit kosten. Es ist schön, so gut zu schwelgen. Oh, wir haben gelesen von Finney und wir haben gelesen von Wesley. Und wir haben von anderen gelesen. Oh, wir haben die Erweckung von Wales. Die ganze Nacht war Gottesdienst. Die ganze Nacht, die Leute gingen gar nicht mal nach Hause. Das Ding ist nur, es muss jemand für diese Leute da sein. Du musst nur entscheiden, will ich hier einer sein, der mitarbeitet und mithilft. Die ganze Erweckung in Wales ging zugrunde. Weil es keine Leute gab, die die neu bekehrten und suchenden Menschen auffingen. Deshalb ging sie zugrunde. Sie ging unter. Sie ist Geschichte. Einfach weg. Das ging alles unter. Hat sich nur kurz gehalten. Weil keine Männer und Frauen aufstanden, sagten, wir kümmern uns um diese Menschen. Wir bringen sie zu Gott. Wir helfen ihnen in ihren Nöten. Na, Erweckung? Und dann werden wir nur noch sitzen im Gottesdienst. Glory, glory. Das ist Erweckung. Dass wir den ganzen Tag schwingen. Erweckung beginnt, wenn wir wirklich Menschen für Christus gewinnen. Und doch gehe ich zurück zu dem. Dein erstes Feld ist deine Familie. Ist deine Familie. Jetzt kannst du sagen, ja gut, dann werde ich also die nächsten 20 Jahre betrachte ich meine Familie. Davon sprach ich auch wieder nicht. Sondern, dass du tatsächlich hergehst und guckst, dass Dinge geregelt werden, klar werden und so weiter. Letzter Vers, Römer 12, Vers 2, schreibt ihn auf. Darum werdet erneuert in eurem Denken. Wandelt nicht mehr wie die Nationen, heißt es. Das lese ich euch doch noch vor, weil das müsst ihr noch mal hören. Römer Kapitel 12. Römer 12, Abvers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, gibt's hier Brüder? Männer, das sind die Männer. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Opfer. Aber Herr, ich fühle mich heute doch schon ein bisschen zu schlapp. Ja, wir sprechen von Opfer, von Hingabe. Ja, das ist, dafür haben wir einen Pastor. Eure Leiber darzustellen, das lebendiges Opfer, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Seid nicht mehr gleichförmig, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Wir denken nicht mehr wie die Welt. Wenn wir weiter denken wollen wie die Welt, dann glaube ich nicht, dass wir Christus erkannt haben. Werdet erneuert in eurem Denken, in der Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Warum? Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Also er sagt hier, werde erneuert in deinem Denken. Damit du prüfen kannst, was göttlich ist. Jemand, der seine Bibel nicht kennt und der nicht mit Jesus lebt. Der kann dir keinen Rat geben, der von Dauer oder der wichtig ist. Wenn wir denken, wie die Welt denkt, in ihrem humanistischen Denken, in ihrem ganzen Machbarkeitsdenken, wenn wir so denken, wie die Welt denkt, können wir niemandem helfen und du selber dir auch nicht. Wir müssen unser Denken erneuern. Immer wieder, was ich in den vergangenen Wochen sagte, es steht geschrieben. Die Gesellschaft zeigt mir, so ist es und so muss man es machen. Und du sagst, nein, wir machen es so, wie es geschrieben steht, denn es steht geschrieben. Und dann kommt die Welt und sagt, aber das geht so und das geht so. Nein, es mag sein, in der Welt, wo der Satan den Ungläubigen Sinn verblendet hat, da geht es so.
Aber bei mir und bei dir nicht. Weil wir werden erneuert in unserem Denken. Wir gehen nach dem, was Gott sagt. Und das ist der Maßstab. Das ist unsere Richtschnur. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und nicht der Ratschläger irgendeines Psychologen oder sonstigen Menschen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, es steht geschrieben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das ist das Licht auf meinem Weg. Und ja, aber die sagen so und so. Es mag ja sein, dass sie so sagen, weil sie sind doch verbiestert. Die Ungläubigen sind doch verblendet. Die seelischen Christen sind doch verblendet. Die seelischen Pfingstler und Charismatiker sind doch verblendet. Jeder, der seelisch ist, sagt die Schrift im Korinther eindeutig, er kann geistliche Dinge nicht beurteilen. Und wenn jemand seelisch ist, dann kann ich mir das anhören. Aber ich werde es niemals in meine Beurteilung mit hineinziehen. Der Geistliche dagegen, steht geschrieben, beurteilt alles. Der Geistliche beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Das ist der Unterschied. Der Geistliche beurteilt alles, aber er wird von niemandem beurteilt. Von daher, lasst uns diese Dinge anschauen. Wenn wir auch schauen, die Geistesgaben. Was aber die geistlichen Gaben angeht, steht ja in unseren Übersetzungen. Steht ja gar nicht so im Griechischen. Im Griechischen steht, was die Geistlichen angeht. Und dann kommt es, dass die in diesen Gaben dienen. Ein seelischer Mensch kann nicht den Geistesgaben dienen. Wenn er mal was findet, dann ist das ungefähr wie eine Erbse irgendwo auf dem Fußballfeld. Dass er auch mal ein Wort vom Herrn hat. Der Geistliche aber lebt unter einem offenen Himmel. Der Geistliche hört und er sieht in die andere Welt hinein. Und er bringt und transportiert die andere Welt, Gottes Welt, in die sichtbare Welt hinein. Hallo? Verstehst du? Ein Seelischer kann das nicht. Oh ja, ich muss ja, ich sah. Und dann rudern wir. Und wenn du sagst, dein Lebensstil, Gott hat dir Frieden gegeben, wenn dein Lebensstil nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann ist mir ganz egal, was immer du sagst, dein Lebensstil ist dann verkehrt. Hör mir auch gut zu, du im Internet. Ich habe dir oft gesagt, ändere dein Leben. Und schließ dich einer Gemeinde an. Tue Buße von deinem Weg. Und schließe dich einer biblischen Gemeinde an und folge Gott. Wir wollen Segen Gottes haben. Wir sagen, oh, ich will Gott gehorsam sein. Was die Bibel sagt? Dass man zu einer Gemeinde gehört und dort einverleibt wird. Solange du sagst, ich lasse mich nicht einverleiben, ich gehe schön meinen Weg. Man muss ja irgendwie auch noch einen Abstand haben. Dann gehörst du nicht zu der Gemeinde. Und dann aber mitreden wollen diese Leute meistens alle. Verstehst du? Das ist verkehrt. Hallo, versteht ihr mich? Und wir müssen das ändern. Und wenn du verkehrt lebst und sagst, oh, aber ich habe Frieden darin, dann nur deshalb, weil du verbiestert und verblendet bist. Du bist ganz einfach verblendet. Der Satan hat deine Augen verblendet. Deshalb siehst du es nicht. Und lest euch mal zu Hause es nochmal nach. Hananias, der Satan hat dein Herz erfüllt. 1. Timotheus 5,15, denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Das ging nicht, dass die jetzt Okkultisten wurden. Die haben ganz einfach die Denkweisen dieser Welt wieder übernommen. Und Paulus sagt, das ist wieder Satan nachfolgen. Das ist Satan nachgehen. Und hier, noch einmal, Judas nimmt das Abendmahl ganz locker flockig. Wird schon nichts passieren, ich bin ja unter der Gnade. Aber er nahm es und der Satan fuhr in ihn. Der Satan fuhr in ihn. Und dann wissen wir, wie es kam. Was war das? Dann hat er große Seelenqualen danach gehabt. Dann ging er hin und hat das Geld zurück im Tempel geworfen. Dann wurde er damit nicht fertig. Die hohen Priester, Jesus kommt dann noch zu ihm und sagt, mein Freund, Judas, du bist mein Freund. Im Gethsemane taucht Judas nochmal auf. Und Judas kommt, hatte vereinbart, wenn ich den ich küssen werde, mit dem Kuss auf der Backe, das ist der Jesus. Damit die Soldaten wussten, wer es ist. Und dann kommt er und dann gibt er Jesus einen Kuss auf die Backe. Und Jesus sagt, mein Freund. Jesus sagt nicht, du Idiot. Du Ochse. Du Feind. Jesus sagt, mein Freund, warum verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Warum machst du das? Hast du denn nicht die 3,5 Jahre alles erleben und miterleben können, was die anderen erlebt haben? Warum entscheidest du dich so? Mein Freund. Und Judas hätte in dieser Situation Buße tun können. Er hätte sagen können, vergib mir, dass ich dich verraten habe. Und weißt du, was passiert wäre? Jesus hätte ihm vergeben. Denn alle Sünde wird den Menschen vergeben. Selbst wenn die Sünde blutrot ist, sie wird vergeben werden. Ist das richtig? Jesus hätte ihm vergeben.
Aber weißt du, er war inzwischen durch sein Fehlverhalten so weit rausmanövriert, dass er nicht mal mehr so verblendet, dass er nicht mal mehr das Angebot der Freundschaft sah und das Angebot zurückzukehren. Er sah es nicht mehr, verblendet, verbiestert vom Teufel. Und dann geht er hin und hängt sich auf. Dann geht er hin, hängt sich auf. Nicht, weil Jesus es so will. Nicht, weil Gott es so will. Aber gespielt. 3,5 Jahre in der Nachfolge, immer gespielt. Immer aus der Kasse geklaut. Immer irgendwie am Nörgeln. Jetzt kann man die Salbe beim Jesus da auf die Füße schmieren. Da kann man auch wirklich den Armen verkaufen, den Armen geben. Das sind diese kritischen Menschen, diese nörgelnden Menschen, sind... Weißt du, wie Judas sie nennt? Judas sagt, sie haben nicht den Heiligen Geist. Sie haben nicht den Geist. Sind Menschen ohne Heiligen Geist. Jemand, der nörgelt, kann nicht behaupten, dass er den Heiligen Geist hat. Der ständig rumkrisiert und rummeckert. Und der kann nicht sagen, ich habe den Geist. In Judas steht geschrieben, für sie ist aufgehoben die äußerste Finsternis. Wir müssen das nüchtern sehen. Wir sind aus Gnade gerettet. Umsonst. Aber jetzt gehen wir fleißig hinein in die Bereiche des Reiches Gottes. Wir gehen fleißig da hinein. Die Gnade, sagt Paulus, bringt mich dazu, mehr zu arbeiten als alle anderen. Versteht ihr, was ich meine? Hallo? Oh, Jesus. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Ich rufe heute Abend im Internet und auch hier. Ich rufe euch auf. Steig aus deiner Verblendung raus. Wie kannst du das tun? Wenn sie sich dem Herrn zuwenden, haben wir erst gelesen, dann wird die Decke weggenommen. Wenn man sich dem Herrn zuwendet, dann wird die Decke weggenommen. Es geht nur über echte Bekehrung und Hinwendung zu Jesus. Dann wird die Decke weggenommen. Dann wird die Decke weggenommen. Und dann sieht man den Lichtglanz des Evangeliums. Dann sieht man die Schönheit Gottes. Amen. Dann sieht man's. Ich lade dich ein, heute Abend zum Herr, ich wende mich zu. Vielleicht musst du auch echte Buße tun vor Gott. Ich meine, das hat nichts damit zu tun, oh, jetzt krieche ich hier auf den... Nein, Herr, ich habe falsch gelebt, mich falsch entschieden, falsch gehandelt. Ich wende mich davon ab, das heißt Buße tun. Vergib mir, Herr, und wasche mich in deinem Blut. Und dann wird die Decke verschwinden. Und du wirst heute Abend wieder klar sehen. Du wirst wieder geistlichen Durchblick haben. Du wirst wieder geistlich sensibel werden. Du wirst wieder spüren, das ist der Himmel und das ist der Teufel. Du wirst es wieder stimmen, das ist Himmel oder Erde. Du wirst es spüren, du wirst es merken, ja, das ist der Himmel. Und dann werden andere Dinge kommen und sagen, das ist aber nicht der Himmel. Aber wenn du verbiestert bist, verblendet bist, mit einer Decke vorm Augen, kannst du das nicht sehen. Kannst du es nicht sehen. Und so, ich lade dich ein. Berufen sind wir allesamt. Wir sind berufen, diesen hellen Lichtglanz des Evangeliums zu sehen. Aber den kann man nur sehen, wenn man nicht verdeckt ist und eingemottet ist. Ja? An einer Stelle steht geschrieben, das habe ich auch gelesen, aber zu viele Verse. Es steht da geschrieben, dass wenn wir diese ganzen, wenn wir alte Dinge, altes Denken und alles wieder annehmen oder zulassen, dann ist es so, als würden wir neu verputzt. Also es kommt eine neue Schicht. Wie beim Haus eine neue Putzschicht drauf. So steht das da geschrieben. Fand ich ganz interessant. Dann ist es so, wir werden von diesem falschen Denken, das verleiht uns einen neuen Putz. Und das ist dann auch unser Äußeres. Dazu sind wir aber nicht berufen, sondern wir sind berufen, verwandelt zu werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild. Amen. Ich lade dich ein. Komm und sag, heute muss die Decke weg. Verblendung muss weg. Verbiesterung muss weg. Wahrheit, Klarheit muss wieder mein Leben. Ich will das weg. Ich will das weg. Ich will das weg. Und ich denke, nächsten Sonntag werden wir dann das speziell, was ich ursprünglich für heute geplant habe, mit reinnehmen, wenn der Herr das so erlaubt. Aber ich denke, wir werden es tun. So lade ich dich schon ein für nächsten Sonntag. Es wird für viele wird es einen ganz neuen Einschnitt auch geben im Leben. Und ich hoffe für uns alle. Ich hoffe einfach für uns alle. Aber jetzt heute gehen wir zu Jesus. Gehen wir einfach zu Jesus und sagen, ja, Jesus, ich wende mich heute neu dir zu. Oder vielleicht das erste Mal. Vielleicht hast du niemals Jesus aufgenommen. Die Bibel sagt, die Lobpreiser können gehen. Genau. Wenn du sagst, Jesus, ich mache dich zu meinem Herrn, dann wirst du ein Kind Gottes. So viele ihn aufnahmen, Johannes 1,12. denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nimm ihn an, wenn du das noch nie gemacht hast, im Internet oder auch heute Abend hier. Aber wenn du schon Jesus angenommen hast und du bist irgendwo wieder unter Verblendung gekommen, aufgrund der Dinge, die du zugelassen hast und gelebt hast in deinem Leben, dann sag, diese Verblendung muss weg. Ich kann dich nur bitten, tu das weg, weil die Schicht nicht mehr klar zu sehen wird, immer dicker und immer dicker und immer dicker und schließlich fällt man ab. Man fällt, wenn man das nicht durchbricht, fällt man vom Glauben ab. Kann ich ganz sagen, es ist so. Und ich bin jetzt über 30 Jahre im Dienst. Über 30 Jahre. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben es tatsächlich mit Himmel und Hölle zu tun. Wir haben es mit Himmel und Hölle zu tun. Und wir müssen uns entscheiden für den Weg des Himmels und nicht für den Weg der Hölle. Amen. Oh, Halleluja. Micha ist okay.